ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Kosten senken, Schluss mit Fallpauschalen und komplizierte medizinische Eingriffe auf bestimmte Kliniken konzentrieren. Das waren die zentralen Ziele der Krankenhausreform. Angestoßen hatte sie der damalige Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD. In vielen kleinen Kliniken gab es Befürchtungen, dass das für sie das Aus bedeuten könnte. Jetzt hat der Bundestag aber mit Stimmen von CDU und SPD noch einmal Änderungen an der Reform beschlossen. Was das für Brandenburg bedeutet, hat rbb24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow erkundet.
54 Krankenhäuser gibt es in Brandenburg, von Schwedt im Nordosten bis Herzberg im Südwesten. Vor allem die kleineren Kliniken haben durch die vom Bundestag beschlossenen Änderungsgesetze jetzt bis zu 3 Jahre mehr Zeit, die neuen Qualitätskriterien zur Durchführung bestimmter Eingriffe zu erfüllen. Mehr Zeit, um das für Eingriffe erforderliche Personal an Ärzten und Pflegekräften unter Vertrag zu nehmen oder mit anderen Kliniken bei Operationen zu kooperieren. Auch darum nennt Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke das Krankenhausreform-Anpassungsgesetz einen guten Kompromiss.
Und Sie alle wissen, dass Krankenhausstrukturen eben nicht nur stationäre Betten beinhaltet mittlerweile, sondern einen Großteil der ambulanten Versorgung, gerade in den Flächenländern, mittlerweile auch an den Krankenhäusern hängt. Und deswegen ist es für die Flächenländer immens wichtig, dass diese Krankenhausstrukturen erhalten bleiben können.
Die Krankenhäuser für ihre Leistungen bezahlenden allgemeinen Ortskrankenkassen kritisieren, dass lange Umsetzungsfristen den Klinikreformprozess abbremsen. An passgenauen Lösungen für die stationäre Versorgung im Land werde weiter gearbeitet. Abstriche bei Behandlungsqualität und Patientensicherheit dürfe es nicht geben. Der Sprecher der AOK Nordost, Dirk Becher, spricht sich dafür aus, dass nicht jede Klinik weiterhin jeden Eingriff vornehmen sollte und spezielle Leistungsgruppen gelten.
Für die Patienten besteht die Gefahr, dass sie zweimal bezahlen. Einmal mit ihrer Gesundheit, wenn sie in ein Krankenhaus kommen und operiert werden, wo die Erfahrung und die Expertise fehlt. Und dann durch höhere Ausgaben, teurere Leistungen, weil aus politischen, kosmetischen Gründen Strukturen erhalten werden, die nicht gut und auch nicht effizient sind.
Brandenburgs parteilose Gesundheitsministerin Britta Müller sieht in der Bundestagsentscheidung ebenfalls Licht und Schatten. Brandenburg brauche Spielraum und Flexibilität, um die Krankenhausstruktur passgenau an die regionalen Notwendigkeiten anzupassen. Ende März stimmt der Bundesrat abschließend über das Krankenhausreform-Anpassungsgesetz ab. Ob es Klinikschließungen für Brandenburg bedeutet, wird die Zukunft zeigen müssen.
Änderungen also an der Klinikreform. Thorsten Südow war das aus Potsdam über die Auswirkungen für Brandenburger Krankenhäuser. 4 Monate ist es jetzt her, da starb der langjährige Geschäftsführer der Berliner S-Bahn, Peter Buchner, nach langer, schwerer Krankheit. Er wurde nur 58 Jahre alt. Seitdem tat sich an der Spitze des Bahntochterunternehmens eine große Lücke auf. Die wird nun geschlossen. Ab 1. April soll Heiko Büttner neuer Geschäftsführer der Berliner S-Bahn werden. Der ist bislang noch Chef der Münchner S-Bahn und hat dort Erfahrungen gesammelt, die er in Berlin gut gebrauchen kann, wie mein Kollege Thorsten Gabriel berichtet.
Seit 9 Jahren ist Büttner Chef der Münchner S-Bahn und merke, Probleme im Nahverkehr gibt es eben nicht nur in Berlin, sondern auch anderswo in der Republik, sogar in Bayern.
Wir hatten ohnehin 700 Baustellen in diesem Jahr im gesamten S-Bahn-Netz und zu diesen Baustellen sind dann noch viele Langsamfahrstellen gekommen.
Büttners Bilanz in München falle gemischt aus, schreibt die Süddeutsche Zeitung über den 57-Jährigen, der nun auf dem Sprung in die deutsche Hauptstadt ist. Vor allem die mangelnde Pünktlichkeit wird ihm zur Last gelegt, auch wenn die vor allem baustellenbedingt im Münchner Netz drastisch sank. In jedem Falle ist Büttner also mit Baustellen und Zugverspätungen vertraut. Und auch mit der Komplexität von S-Bahn und anderen Verträgen zwischen Staat und Bahn. Seit fast 30 Jahren gehörte zum Bahnkonzern und hatte in diesen Jahrzehnten mehrere Leitungspositionen bei DB Regio und DB Vertrieb inne. Die letzten 1,5 Jahre lang war Büttner parallel auch noch Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Bayern, also quasi Bayerns Bahnchef. Das alles lässt der studierte Jurist ab dem 1. April hinter sich, um in Berlin neu durchzustarten. Seine Spielwiese vergrößert sich dabei. Die Berliner S-Bahn hat mehr Beschäftigte, mehr Fahrgäste, mehr Bahnhöfe als die Münchner. Nur das Streckennetz ist in der bayerischen Hauptstadtregion ein bisschen größer. Für Büttner ist es ein weiterer Karriereschritt. Die Probleme, oder sagen wir Herausforderungen, die in Berlin auf ihn warten, sind letztlich ähnliche wie im Süden. Die Züge oft verspätet, die Fahrgastinformation mangelhaft, die Infrastruktur in die Jahre gekommen. Und für dringend benötigte neue Züge kann das Land Berlin den Zuschlag nicht erteilen, weil noch eine Beschwerde vor der Vergabekammer zur Entscheidung anliegt und es danach sogar noch zu Gerichtsverfahren kommen könnte. Aber mit Unwägbarkeiten scheint sich Büttner ja auszukennen.
Heiko Büttner wird also Nachfolger des verstorbenen Chefs der Berliner S-Bahn. RBB24-Reporter Thorsten Gabriel hat ihn uns vorgestellt. Werden Soldatinnen und Soldaten im Krieg verletzt, beginnt sofort eine komplexe Rettungskette. Damit die funktioniert und alle Beteiligten wissen, was sie wann wo zu tun haben, gab es heute eine große Bundeswehrübung hier bei uns in der Region. Soldaten haben am Flughafen BER die Rettung von Verwundeten trainiert. Und unser Reporter Felix Leitmeier hat die Übung beobachtet.
Haben Sie Schmerzen?
Hält sich gerade in Grenzen, also ist momentan erträglich.
Ich würde so lange bei Ihnen bleiben, bis der Rettungsdienst zu Ihnen kommt und Sie dann in ein Krankenhaus transportiert. Wenn irgendwas ist, dann sagen Sie bitte Bescheid.
Auf einer Trage von Katja Ziems vom Roten Kreuz liegt ein junger Soldat. Im Kampf wurde er bei einer Explosion verletzt, sagt sie, als wäre ihr Einsatz hier traurige Realität. Dabei ist der Soldat auf ihrer Trage eigentlich nur ein Darsteller bei einer Übung der Bundeswehr. Wie rund 1000 Soldaten und 250 zivile Helfer proben sie für den Ernstfall, dass Verwundete aus einem Einsatzgebiet nach Deutschland geflogen werden. Das Schwierige? Einsatzkräfte wie Katja Ziems müssen sich um Soldaten kümmern, die so die Simulation schon vor Tagen erst versorgt wurden. Und bei einem Transport aus einem Krisengebiet verschlechtert sich oft schnell der Gesundheitszustand der Patienten, sagt die Sanitäterin aus Königs Wusterhausen.
Die Leute sind eigentlich schon vorversorgt, das haben wir in anderen Übungen nicht. Da kommen die Patienten als direkte Verletzte und wir kümmern uns um die direkte Versorgung. Das ist hier ein bisschen anders und neu ist es auch, dass es mit der Bundeswehr stattfindet. Das hatte ich vorher noch nie in solcher Übung.
Für die Übung wurde auf dem Messegelände Expo Center am Flughafen BER ein Drehkreuz für Verwundete eingerichtet. In dem Szenario geht die Bundeswehr davon aus, dass Patienten aus Litauen nach Deutschland geflogen werden. Sie proben den Weg eines Verletzten vom Gefechtsfeld über die Erstversorgung bis in ein deutsches Krankenhaus. Die Bundeswehr hat für solche Angelegenheiten ein neues Abkommen mit zivilen Hilfsorganisationen geschlossen. Und die Zusammenarbeit von Soldaten und Hilfskräften funktioniere bisher gut, sagt Oberarzt Wolfgang.
Was uns hier besonders gefreut hat, ist, dass es keine Berührungsängste gibt, dass es ein Ziel gibt, die Patienten gut zu versorgen. Und hier das Übergeben der Patienten aus der Kette und die Übernahme durch den zivilen Bereich sehr, sehr reibungslos funktioniert. Also es freut beide Seiten sehr.
Es sei die größte und komplexeste Übung des Sanitätsdienstes seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, erklärte die Bundeswehr im Vorfeld. Kein Wunder also, dass auch Verteidigungsminister Pistorius vorbeischaut. Ziel der Übung sei, aus praktischen Erfahrungen für den Ernstfall zu lernen. Und es gehe auch noch um etwas anderes.
Wir tragen mit diesem Bild der gesamtstaatlichen Verantwortung hier auch zur Abschreckung bei, indem wir klar unterstreichen, dass wir als Deutschland vorbereitet sind auf alle Fälle.
Das ist auch erklärtes Ziel eines Komplexes aus mehreren Übungen, zu denen das Manöver am BER gehört, mit dem Namen Quadriga 2026. Die Bundeswehr sagt, sie wolle zeigen, dass sich Deutschland nach Russlands Überfall auf die Ukraine sicherheitspolitisch neu ausrichtet und seine Verteidigungsfähigkeit gestärkt hat.
Unser Reporter war mittendrin dabei bei der riesigen Übung der Bundeswehr am Flughafen BER.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Heimke Burkhardt und Silja Sodke. Ein kleiner Hund erobert gerade die große Welt der Social-Media-Plattform Instagram. Bisher 114 Millionen Mal wurde der Hashtag Dachshund Dackel in Reels, also kurzen Videos, verwendet. Einer der tierischen Stars auf Social Media ist Dackeldame Parma Mocco Maxima, genannt Parmi, aus Berlin. 19 cm klein, 3,4 Kilo leicht.
Nee, komm, du, ich geh nur ganz, ganz schnell, Pipi. Mit schnell ist hier eigentlich nur steh, da bricht sie dir die Haxen, so glatt ist das.
Bei uns ist nichts gestellt, das ist nichts KI, das ist Humor, das, was die Leute heutzutage in der Welt einfach vermissen. Wenn man Nachrichten guckt, dann wird es einem ja Angst und Bange.
Sagt Parmas Frauchen Tina Rühling, die die Videos selbst vertont. Mit bis zu 500.000 Klicks. Die Köpenickerin ist bei weitem nicht die Einzige, die das Insta-Potenzial eines Dackels erkannt hat. Zu Hunderten kommen die Hunde inzwischen über Social Media angedackelt. Das beobachtet auch Hundeverhaltenstrainerin Katharina Mariott.
Social Media gaukelt uns ja manchmal so ein bisschen vor, dass der Dackel eben besonders niedlich ist und besonders witzig auch ist. Das stimmt auch in Teilen. Gleichzeitig ist es aber so, dass der Dackel wirklich ein Hund ist, der eigentlich einen Arbeitsauftrag ursprünglich mal hatte, nämlich mit seinem Menschen auf die Jagd zu gehen.
Und das seit Jahrhunderten. Ein stets treuer Begleiter im Wandel vom Jagd über den Familien- bis zum Wackeldackel- und Hipsterhund. Allein 3.500 Berlinerinnen und Berliner sind auf diesen sehr speziellen Hund gekommen. Dabei ist der alles andere als stets folgsam und brav, sagt die Hundeexpertin Katharina Mariott.
Der Dackel ist so ein kleiner Macher. Wir sprechen über einen sehr eigenständigen, sehr intelligenten, sehr bewegungsfreudigen Hund, der nicht immer fragt bei einer Entscheidung, ob die mit seinem Menschen so konform ist.
Das weiß auch Dackelfrauchen Tina Rühling und legt Wert darauf, dass der Dackel bestimmt, wo es lang geht.
Also es ist nicht so, dass ich ihm hinstelle und sage, jetzt will ich das und das drehen und sie muss danach funktionieren. Das machen wir nicht.
Dackelhündin Parmi wird auch nicht in unbequeme Kostüme gesteckt, wie andere Artgenossen auf Social Media. Parmi darf einfach von Natur aus niedlich sein und soll vor allem mit Motivationskeks im Blick in die Kamera gucken können.
Umso länger sie guckt, umso länger habe ich natürlich Zeit, einen Text zu sprechen.
In den Videos verpasst Tina Rühling ihrem Hund seit kurzem eine echt Berliner Schnauze.
Meine Güte, nee, Frauchen, wirklich, das muss sich immer ein bisschen verbessern. Wenn da 12 draufsteht, dann hatten wir eigentlich gesagt, dann müssten da auch 12 drinne sein. Ich kick mal, ob bei den anderen hier noch was drin ist.
Es dauerte ganz lange, bis ich diese Stimme, diese Bearbeitung der Stimme gefunden habe. Als es dann aber soweit war, kamen jetzt in den letzten 6 Wochen 30.000 Follower dazu.
Es ist also nicht der Dackel allein, der hier die Klicks bringt. Die Beliebtheit der kleinen Rassehunde wird durch den Social-Media-Hype aber vermutlich noch steigen.
Das Lausitzer Seenland wächst weiter. Schon ab diesem Sommer sollen alle 5 Seen miteinander verbunden sein, sodass Hobbykapitäne von Gewässer zu Gewässer schippern können. Ab heute wird dafür ein wichtiger Schritt gemacht. Am Sornoer Kanal, am Rostigen Nagel, werden die Dalben, also Stahlpfähle zur Uferbegrenzung und zum Festmachen von Booten, in den Seeboden eingerüttelt. Und RBB-Reporter Daniel Mastow war mit dabei.
Es sieht gigantisch aus. Ein riesiger Kran steht auf einer schwimmenden Plattform. An seinem Ausleger hängt ein schweres Rüttelgerät, das die Dalben tief in den Seeboden treiben soll. Die Dalben selbst liegen bereit. Mächtige, graue Stahlrohre, jeweils 15 Meter lang, einen halben Meter im Durchmesser und etwa 8 Tonnen schwer. Die Dalben sind wichtig, damit die Schiffe durch die Kanäle fahren können, erklärt Michael Mattes vom Bergbausanierer LMBV.
Dienen der Markierung beziehungsweise dem Schutz der Bauwerke und hier in diesem Fall an diesem Überleiter auch der Anlegestelle und der Wartestelle für Schiffe und Boote.
Es dauert rund eine Dreiviertelstunde, bis die Dalbe am Kran hängt und in Position gebracht wird. Bauleiter Matthias Nagel hat alles im Blick.
Na, das Schwierigste an der Sache ist eigentlich erstmal, das Gerät so zu positionieren, dass die Dalbe wirklich zentimetergenau an dem Ort, eingebracht wird, wo es auch eingebracht werden soll. Die muss natürlich auch auf dem Wasserweg herangefahren werden. Da haben wir eine andere Stelle hier am See, wo wir das verladen und dann mit einem Transportgerät heranbringen. Dann wird das auf das Ponton verbracht und dann entsprechend in den Boden gerammt.
Und dann ist es soweit, die Dalbe hängt am Kran, die Position stimmt und dann wird gerüttelt. Zentimeter für Zentimeter verschwindet die Dalbe im Seeboden. Am Ende ragt sie 2,5 Meter aus dem Wasser. Geschafft. Nach gut einer Stunde. Viele weitere Dalben folgen nun, sagt Michael Mattes.
Also hier an diesem Kanal, dem Sornoer Kanal, werden in Summe 30 Dalben gesetzt. Und am Rosendorfer Kanal sind es 8 Dalben.
Eigentlich sollten die Arbeiten schon längst begonnen haben, doch der Winter hat das nicht zugelassen. Dennoch soll der Termin zur Freigabe des Seenverbundes Ende Juni eingehalten werden.
Ich muss dazu sagen, wir hatten hier auch im Kanal Eis von knapp 20 cm Stärke. Wir sind trotzdem so im Plan, dass wir den 29.06. halten werden.
Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Im Lausitzer Seenland werden gerade die Dalben gesetzt. Ein wichtiger Schritt ist das, damit schon im Sommer die Boote von einem See zum nächsten fahren können. Daniel Mastow informierte. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.